Wir versuchen, Abläufe zu schaffen, die Orientierung geben und in denen sich die Menschen wohlfühlen und gleichzeitig immer wieder an der Flexibilität zu arbeiten, um immer dieses Fenster für Neues offen zu halten.
Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Habit Talks All Inclusive. Mein Name ist Matthias Konstanzer und ich bin der Host von diesem Podcast. Wir haben ja schon einige Episoden über unsere Einrichtungen gemacht, über unsere Betriebsstellen, unterschiedliche Schwerpunkte besprochen und heute thematisieren wir auch einen sehr wichtigen Teil in unserer Arbeit und zwar das Thema Autismus. Viele der Menschen haben sich schon überlegt, was ist Autismus? Manche Menschen kennen Personen aus dem Autismus-Spektrum. Wir wollen heute fachlich drauf schauen. Es freut mich sehr, zwei KollegInnen heute auch hier bei uns im mobilen Tonstudio zu haben. Und zwar Lisi Grabner und Elisabetta Quast. Lisi, Elisabetta, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer ihr seid?
Ja, hallo Matthias. Freut uns sehr, dass wir hier bei dir sein dürfen. Also ich bin jetzt dann knapp 10 Jahre bei Habit, in verschiedensten Funktionen hier schon gearbeitet, also kenne sowohl die WG-Betreuung als auch jetzt die Tagesstruktur, bin seit vielen Jahren jetzt auch in der Fachberatung Deeskalation tätig, wo wir gemeinsam immer auf herausfordernde Verhaltensweisen schauen, bin jetzt auch ein bisschen in einer Ethikkommission tätig und arbeite 3 Tage die Woche in der Autismus-Spektrum-Gruppe hier in der Lobenhauerngasse.
Das heißt, du bringst auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven aus deiner Vergangenheit bei Habit auch mit ganz viel Fachlichkeit. Elisabetta, wie lange bist du schon dabei?
Ja, ich bin bei Habit auch fast 10 Jahre und ich freue mich sehr, dass ich bei Podcast dabei bin. Dankeschön und dass wir über dieses sehr wichtige Thema reden dürfen. Ich finde, das ist ja allgemein aktuell und es ist endlich an der Zeit, dass man ein bisschen mehr Fokus darauf macht.
Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir einen Fokus drauf legen. Ja. Man hört in den Medien sehr viel über das Thema Autismus. Man kennt vielleicht Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, wo immer wieder auch eine Thematik Autismus, Autismus-Spektrum vorkommt. Und heute wollen wir uns eben dem Thema ausführlich widmen, damit wir auch fachlich gut draufschauen können, damit wir auch alle Menschen, die uns zuhören, über das Thema informieren.
Ja, ich glaube, dazu passt ganz gut das Zitat. Also wer einen Menschen im Autismus-Spektrum kennt, kennt einen Menschen im Autismus-Spektrum. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Feld und ich glaube, deswegen ist es auch so spannend, darüber zu reden.
Da werden wir heute noch gut drauf schauen. Autismus, was bedeutet das eigentlich? Ihr beide arbeitet ja mit Menschen, die aus dem Autismus-Spektrum kommen. Wollen wir den Begriff vielleicht einmal gemeinsam erörtern, damit alle Zuhörenden auch wissen, was bedeutet Autismus?
Also das Wort Autismus ist ja jetzt eigentlich in der Diagnostik gar nicht mehr so vorhanden, weil man ja mittlerweile von einem Autismus-Spektrum spricht. Also während die früheren Diagnosen wie frühkindlicher Autismus oder Asperger-Autismus sehr üblich waren, verändert sich das Feld einfach, weil es sich zunehmend ausdifferenziert. Also es zeigt sich zwar, es gibt Gemeinsamkeiten, die bestimmte Menschen miteinander vereinen in der Art, wie sie vielleicht anders wahrnehmen oder anders denken, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr, sehr heterogenes Feld. Deswegen sprechen wir im Moment eigentlich von einem Autismus-Spektrum, das einfach riesig ist von Menschen, die sehr viel Unterstützung brauchen, um im Alltag gut klarzukommen, bis zu Menschen, die einfach auch in bestimmten Feldern unglaublich hochbegabt sind. Es ist total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wo dann wirklich die Unterschiede liegen, wo auch die Gemeinsamkeiten mit uns im Alltag. Und das geht sogar so weit, dass es mittlerweile immer moderner wird, eigentlich von einer Neurodivergenz zu sprechen, wo man einfach sagt, okay, da passieren gewisse Dinge im Gehirn anders als jetzt bei einem normtypischen Menschen. Aber es ist eben keine Behinderung in dem Sinn, sondern es ist einfach eine andere Art, die Welt wahrzunehmen, eine andere Art, wie das Gehirn sich vernetzt, bestimmte Prozesse ablaufen, Denkprozesse, also Kognition ist ein anderer Zugang im Gehirn dazu. Mhm. Und insofern ist es eigentlich auch oft, dass die Behinderung erst da anfängt, wo wir normtypischen Menschen mit unseren Erwartungen dazukommen.
Du hast gemeint, ganz viele Prozesse im Hirn spielen da auch mit beim Thema Autismus-Spektrum oder Neurodivergenz, wie man dann auch zukünftig vielleicht auch sagen wird. Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also gab es da zuvor eine Hirnschädigung? Wie kommt das zustande? Kann das jedem Menschen passieren oder kommt man damit zur Welt?
Ja, jetzt denkt man schon, dass es ja auch oft genetisch prädispositioniert. Man kann nicht sagen, dass es ja irgendwie, wie es früher gemeint war, ja, kalte Mutter oder irgendwie Impfung oder keine Ahnung, das war total weg davon.
Okay.
Ja, und das ist ja, dass man wird so geboren, also das kann nicht passieren, dass jemand Autismus kriegt nach 5 Jahren oder so.
Also das ist im Prinzip schon ab der Geburt
ja,
da.
Ja.
Ich glaube im Kleinkindalter, weiß ich nicht, ob das dann
man
tatsächlich auch schon.
Man merkt dann sehr früh. Sehr früh, ja.
Was sind denn da so Anzeichen oder erste Momente, wo man vermuten könnte, okay, dieses Kind könnte aus dem Autismus-Spektrum sein?
Zum Beispiel in der kindlichen Entwicklung ist es ja irgendwann so, dass Kinder anfangen im Parallelspielen nebeneinander herzuspielen und dann auch miteinander zu interagieren. Das ist zum Beispiel etwas, das dann ganz oft fehlt. Oder schon vorher, dass Kinder anfangen, bestimmte Rituale und Abläufe ganz, ganz penetrant einzuhalten und unglaublich gestört sind, wenn etwas anders passiert als gewohnt. Oder dass man einfach merkt, es gibt bestimmte körperliche Prozesse, Verdauung zum Beispiel. Ist etwas, das irgendwie bei ganz vielen Menschen automatisiert abläuft und Menschen im Autismus-Spektrum oft ganz, ganz stark herausfordert und einfach wirklich auch zu Leiden führt, wenn da irgendetwas im Körper passiert, das ich zwar wahrnehme, aber nicht einordnen kann. Und natürlich auch äußere Reize, Umweltfaktoren, die wir sehr schnell filtern, auch schon kleinkindlich einfach lernen, Geräusche zum Beispiel unterschiedlich zu filtern. Und wenn das eben nicht so funktioniert, dann kommt man eigentlich auch irgendwann über den Leidensdruck der kleinen Kinder drauf, dass da vielleicht etwas im Hintergrund sein könnte.
Ja, ich konnte noch, Sprache ist auch ein sehr wichtiges Thema. Viele Kinder sprechen überhaupt nicht oder sprechen in den ersten 2 Jahren, dann hören auf zu sprechen.
Okay.
Oder verstehen die Sprache anders. Also verstehen Sprache nicht, unsere gesprochene Sprache, die Wörter, die wir sagen, die haben kein Bild dazu. Ja, das ist ja auch eine Problematik, die wir bei unseren Kunden auch sehen.
Ja. Das heißt so, die Wahrnehmungskanäle, kann man das so beschreiben, funktionieren da einfach anders?
Genau, also entweder filtern die Menschen anders oder es fehlen bestimmte Filter. Also es kommt zu Wahrnehmungsüberflutungen zum Teil. Auf der anderen Seite aber auch zu Wahrnehmungskanälen, die einfach nicht so gut, die Rezeptoren nicht so gut funktionieren. Also ganz genau kann man das, glaube ich, bis heute nicht messen, aber man weiß einfach, man sieht schon, wie Gehirnareale unterschiedlich quasi aufleuchten, wenn man jetzt wirklich so Gehirnströme misst. Und es fällt halt auf, dass da einfach teilweise das anders aufblinkt als jetzt bei einem normtypischen Menschen.
Ihr habt vorhin zu Beginn schon gesagt, es gibt Diagnostikverfahren, es gibt Möglichkeiten, das herauszufinden, ob eine Person aus dem Autismus-Spektrum kommt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Tja, das ist ein sehr komplizierter, wenn nicht sogar komplexer Ablauf, weil ich durfte erst einmal jetzt dabei sein, wie dieser Prozess wirklich der Diagnostik abgelaufen ist, bis einfach dieses 8-seitige Diagnosewerk dann vor mir lag. Und das ist immer noch sehr schwierig, vor allem bei den Menschen, die wir begleiten, weil ganz oft Sprache fehlt, weil ganz oft die Menschen bei uns erst sind, wenn sie erwachsen sind und die Diagnostik an sich schon sehr kompliziert ist, aber natürlich umso schwieriger, wenn man Personen nicht gut kennt. Und dann ist es ein langer Prozess, wo einfach geschaut wird, wo steht die Person kognitiv, sprachlich, auch in ihrer emotionalen Entwicklung. Es gibt bestimmte Tests und dann wird ganz oft auch einfach das Umfeld befragt. Man muss ganz oft einfach auch auf Fremdanamnesen blicken.
Und kann das dann jeder machen oder gibt es da bestimmte FachärztInnen dafür?
Ja, das machen Psychologen. die sind ausgebildet für die Diagnostik und die Wartelisten sind sehr lang.
Das glaube ich, ja, dass da diese Ärztinnen da gut besucht sind und man lange auf einem Termin wartet.
Manche sind ja schon von Krankenkasse bezahlt. Es gibt ja auch private Ärzte, die das machen. Mhm. Wenn die Eltern wollen, dass es schneller geht, dann müssen die selber zahlen. Mhm. Ja. Aber es ist sehr wichtig, dass man die Diagnostik hat, weil es sind auch ganz viele Förderungen, die man für Kleinkinder machen kann im Autismus-Spektrum. Und wegen das ist Diagnostik sehr wichtig.
Also das heißt, erst wenn man diese Diagnose tatsächlich schwarz auf weiß in der Hand hat, geht es dann auch leichter, Förderungen zu bekommen oder Unterstützungsangebote.
Ja, und jetzt arbeiten wir aber wieder in einem Feld mit sehr, sehr heterogen, bunt durchgemischten Menschen, mit unterschiedlichsten Diagnosen und auch unterschiedlichen Behinderungen. Und desto mehr da zusammenkommt, desto schwieriger wird natürlich auch die Diagnostik. Und so kommt es halt auch, dass wir zum Beispiel trotzdem Menschen bei uns in der Gruppe haben, wo es mehr oder weniger einfach nur eine Autismus-Spektrum-Verdachtsdiagnose gibt. Mhm. Nicht alle Menschen, die wir oben in der Autismusgruppe begleiten, haben letztlich eine klare Autismus-Spektrum-Diagnose.
Eurer Einschätzung nach ist es einfacher, das schon im Kindesalter zu diagnostizieren oder stellt sich das manchmal auch erst im Erwachsenenalter heraus?
Eine schwierige Frage. Ich denke mehreres dazu, weil es hat alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Jetzt ist es etwas, das wir als BetreuerInnen sowieso schlecht beurteilen können, weil wir ja ganz selten Menschen von der Geburt weg kennen und begleiten. Für uns in der praktischen Arbeit ist es natürlich gut, wenn so früh wie möglich eine klare Diagnostik da war. Und in der Frühförderung ist es grundsätzlich, glaube ich, natürlich auch sehr, sehr förderlich, wenn man einfach rasch eine Diagnose und damit auch Klarheit hat. Mhm. Auf der anderen Seite, so aus meinem praktischen Umfeld, kenne ich auch viele junge Eltern mit Kindern, die aufgrund spezifischer Merkmale, Kind Probleme in der Schule oder, keine Ahnung, streitet sich mit einem anderen Kind oder funktioniert irgendwie aus dem sorgvollen Blick der Eltern nicht so, wie es sollte. Und dann gibt es ganz oft auch diese verzweifelte Suche nach einer Diagnostik aufgrund eines hohen Leidensdrucks, wo man sich immer ganz gut überlegen muss, was man damit dann tut und wie sinnvoll es ist, dass ein Kind eine Diagnose bekommt, die dann auch nach außen wirksam ist und einfach eine bestimmte Art des Betrachtetwerdens auch ist. Und jetzt ist es zwar so im Autismus-Spektrum, dass wir sehr darauf bedacht sind, dass es sich in eine Richtung entwickelt, wo man schaut, dass es eben Neurodivergenz ist. Das heißt, es ist einfach eine andere Art und nicht eine falsche Art zu denken und wahrzunehmen. Trotzdem glaube ich, dass Eltern und Kinder oder Kindergartenkinder nicht immer dann den Blick so haben, dass sie es auch irgendwie als etwas Tolles wahrnehmen, sondern schon etwas, das einfach auch Leid und Schwierigkeiten verursacht. Mhm.
Habt ihr das Gefühl, dass diese Diagnosen manchmal auch sehr inflationär verwendet werden, dass man sehr rasch dann auch schon einmal eine Diagnose stellt?
Na, glaube ich, ich glaube es eher nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Eher, dass man richtig schwer zur Diagnose kommt und oft zu spät oder gar keine Diagnose kriegt in unserem Bereich, was schon hilfreich wäre für uns, weil dann wussten wir, woran wir uns einstellen können in der pädagogischen Arbeit, ist es viel leichter für Betreuer, wenn man weiß, okay, der Mensch ist im Autismus-Spektrum.
Ja, ich sehe auch so, wie Elisabetta das sagt, in unserem Bereich ist es sehr schwierig mit der Diagnostik. Allerdings habe ich auch mal mit einem Arzt von den Barmherzigen Brüdern gesprochen, der gesagt hat, also dass die Diagnostik so zunimmt, liegt nicht nur seiner Meinung nach daran, dass wir ein größeres Augenmerk drauf haben, sondern auch, dass eben Eltern mit einem Leidensdruck auch so lange warten, bis sie von irgendwem eine Diagnostik bekommen. Also es gibt beides. Man spricht davon, dass es immer so Trends gibt, auch in der Medizin. Und es ist ein bisschen abzuwarten, was es tatsächlich für unsere Praxis bedeutet. In unserem Feld, auch mit Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, ist es sicher immer noch sehr, sehr schwierig, gute Diagnosen zu bekommen und wäre es für die pädagogische Betreuung sehr, sehr hilfreich. in der großen Gesellschaft wäre es auch wünschenswert, dass man ein bisschen mehr Diversität auch zulässt im Aufwachsen.
Das heißt, dieses Stigma, das man dann vielleicht auch bekommt mit dieser Diagnose, glaubt ihr, hat das prinzipiell auch einen Einfluss auf die Menschen, die wir betreuen?
Na, auf Menschen vielleicht nicht, sondern auf uns Betreuerinnen.
Okay.
Dass man sich mehr bildet, ausbildet in diesem Bereich, dass man mehr Verständnis hat, dass man weiß, ja, wie kann ich mit diesen Menschen arbeiten, dass sich das ein bisschen verändert. Und dass man diese Angst verliert, weil jahrelang war ganz viel Tabuthema und Angst und die machen nur Probleme und ja, haben schwieriges Verhalten und so. Aber eigentlich ist es gar nicht so, wenn man weiß, wie gehe ich damit um.
Mhm.
Ja.
Also wie du sagst, in vielen Köpfen ist es ja auch verankert, ja. Oje, Autismus, das
genau.
Heißt herausforderndes Verhalten.
Ja. Ja,
ich denke auch, das Verstehen ist so hilfreich. Und für mich persönlich war eine total tolle Erfahrung, die des Unterscheidens zwischen einer kognitiven und einer emotionalen Empathie. Weil es heißt ja irgendwie so umgangssprachlich, okay, Autisten sind nicht empathisch. Und ich muss jetzt aus der praktischen Arbeit sagen, das ist einfach so nicht wahr. Und es ist wirklich so dieser feine Unterschied zu dieser kognitiven Empathie, sprich sich wirklich kognitiv vorstellen können, wie dir etwas wehtut oder wie du vielleicht einen Schmerz empfindest, den ich gar nicht selber habe oder kenne. Das sind Schwierigkeiten. Aber gemeinsam lachen, weinen, trauern, sich freuen, das ist unser Alltag genauso.
Mhm. Das heißt, die Emotionen sind sehr wohl da, nur das Hineinversetzen ins Gegenüber ist vielleicht schwierig für Menschen aus dem Autismus-Spektrum.
Genau. Sehr viel Sensibilität gegenüber dem, was passiert. Oft sogar so viel, dass es ganz schwer ist, das zu filtern und damit umzugehen.
Mhm. Weil das sind wieder die vielen unterschiedlichen Einflüsse, Wahrnehmungen, die man macht. Und natürlich hat man, wenn man eine gewisse Emotion hat, natürlich eine körperliche Wahrnehmung dazu. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ja ein total breites Spektrum an unterschiedlichen Formen vom Thema Autismus. Mit welchen Formen oder welchen Auswirkungen haben wir bei Habit am meisten zu tun? Zuerst ist das Thema frühkindlicher Autismus schon gefallen. Man kennt auch Asperger-Autismus und andere Klassifikationen. Was sind so unsere Hauptbereiche?
Ja, eher frühkindlicher Autismus. Asperger haben wir nicht so in der Art. Wir haben in der Gruppe zwei Kundinnen, die sprechen, sind aber trotzdem im frühkindlichen Autismus.
Mhm. Das heißt, es ist auch total unterschiedlich. Das heißt jetzt nicht, dass Menschen aus dem Autismus prinzipiell nicht per se nonverbal kommunizieren.
Genau, genau. Manche reden ein bisschen, paar Wörter, manche reden viel mehr.
Ja, ich habe jetzt lange überlegt und ich weiß es tatsächlich nicht von jedem genau, was in seiner Diagnostik drinnen steht. Und gleichzeitig ist es wirklich so unterschiedlich, dass ich jetzt auch gar nichts dazu sagen möchte. Ich kenne auch in meinem Freundeskreis Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Diagnose und es ist wieder ganz was anderes natürlich. Was uns bei Habit natürlich begleitet, ist, dass es meist Menschen sind, die nicht nur eine Autismus-Spektrum-Diagnose haben, also die einfach auch noch andere Diagnosen oder Behinderungen mitbringen. Und eben der Großteil unserer Kundinnen ist schon nonverbal. Das heißt, ganz, ganz viel geht es bei uns einfach um Kommunikation.
Mhm. Wir haben jetzt ganz viel schon über auch einerseits die Entstehung, wie schaut das aus, welche Formen gibt es, Diagnostik auch gesprochen. Jetzt ganz praktisch gesehen für Menschen, die zum Beispiel noch nie mit Personen aus dem Autismus-Spektrum zu tun gehabt haben. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person aus dem Autismus-Spektrum wäre? Wie geht es einer Person aus dem Autismus-Spektrum in den Alltag? Oder kann man das überhaupt sagen?
Schwierige Frage.
Ja, dir geht's mal so, mir auch und ich würde sagen, einem Menschen im Autismus-Spektrum auch.
Ja, es ist ja, wie Lisa schon gesagt hat, also es ist unterschiedlich, was für Person das ist.
Mhm.
Also manche sind ja überempfindlich, andere sind unterempfindlich auf die Reize.
Mhm.
Manche empfinden alle zu viel, zu laut, zu grell. Andere brauchen die Reize, suchen die selber.
Mhm.
Das ist ja Unterschied. ja, kann man grob, jetzt wenn ich an unsere Kunden denke, in diese zwei Gruppen kann ich die einordnen.
Ich sehe das auch genauso wie Elisabetta, vor allem, dass es mit diesen Reizen im Alltag hat es ganz viel zu tun. Und das ist auch das, was wir versuchen, anders zu gestalten bei uns in der Autismusgruppe. Wir versuchen, Reize zu ermöglichen, wo die Menschen eben nach bestimmten taktilen oder akustischen oder sensorischen Reizen suchen und einfach auch immer wieder Ruhe und Rückzug zu ermöglichen, wo es die Menschen brauchen, um nicht in die Überforderung zu kommen.
Ihr habt jetzt schon ein bisschen einen Einblick auch in eure Gruppe gegeben, die ihr, in der ihr arbeitet, in der ihr tätig seid. Habit hat ja eine Gruppe gegründet hier im Tageszentrum in der Lobenhauerngasse, die jetzt speziell für Menschen aus dem Autismus-Spektrum ist. Wann wurde diese Gruppe gegründet? Wie ist das entstanden? Gebt uns da mal ein bisschen einen Einblick.
Elisabetta kann das gut, glaube ich.
Ja, ich war von Anfang an schon in Planung dabei. Mhm. Irgendwie, weil es waren die Mitarbeiterinnen gesucht, die da Interesse hätten. Und da habe ich mich ganz schnell gemeldet und gesagt, ja, ich hätte echt Interesse, weil ich schon früher, als ich in Deutschland gearbeitet habe, hatte ich ganz viel mit Menschen aus Autismus-Spektrum zu tun. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich kenne mich gut aus. Ich würde gerne noch mehr dazu lernen, weil ich weiß, hat sich viel verändert. Man kann nicht stehen bleiben auf dem Wissen. Ich will mich da weiterbilden. Und dann haben wir Arbeitsgruppe gebildet hier in der LO. Hatten wir ein paar Sitzungen, haben wir so erstmal Konzept ein bisschen gemacht, wie es aussehen sollte. Mhm. Was brauchen wir, in welche Richtung wollen wir gehen, haben wir aus anderen Einrichtungen angeschaut. Aber konnten wir nichts finden, der richtig passen könnte, dass man uns da hier unterstützt, weil es trotzdem unsere Klientel anders ist als bei anderen Einrichtungen. Und dann haben wir angefangen, wann?
Es ist bestimmt ein Jahr, jetzt bin ich schon seit Juni bei euch oben.
Genau.
Ich glaube Anfang dieses Jahres, Anfang 2025,
ja,
ging es los mit der Gruppe.
Genau, genau. Und das war ja ziemlich schwierig, weil wir haben Kundinnen genommen aus LO.
Also aus anderen hier, Gruppen, aus
unserer Lagestruktur hier. Auch manche mussten aber rechtzeitig, gleichzeitig alles passieren. So, dass wir haben in 3 Wochen Takt neue Kundinnen genommen und alte abgegeben und dann mussten wir uns einstellen auf die und trotzdem wollten wir ja schon alles im Voraus so vorbereiten, wenn der Kunde oder Kundin kommt, dass der schon anfangen arbeiten kann nach Teach, nach System, nach das, was wir denken, könnte passen und nicht, dass erstmal wie in jede andere Gruppe. Das wollten wir nicht. Wir wollten nur, was für uns das schwierig war, weil wir haben von Person nur ein bisschen was gekannt. Ist ja anders, wenn du dir kurz Beschreibung liest und anders, wenn du mit Person richtig arbeitest. Ja, wir haben dann quasi blind das alles organisiert und so haben angefangen zu arbeiten, was eigentlich gute Idee war, weil da konnten die Kundinnen richtig starten und haben sich sehr schnell gute Ergebnisse gezeigt.
Das heißt, vorab gab es diese Arbeitsgruppe, wo das ganze Konzept erstellt wurde, wo auch sämtliche Planungen gemacht wurden. Der grobe Plan, dass eben alle 3 Wochen, glaube ich, neue Kundinnen dann in die Gruppe dazukommen. Und du hast vorher auch schon gesagt, du kanntest dich ja im Thema Autismus-Spektrum vorab schon ganz gut aus. Gab es dann gewisse Schulungen auch noch zu Beginn, wo man sagt, okay, wir wollen uns da jetzt fachlich auch noch, bevor die Gruppe eröffnet wird?
Ja, ist aber leider aus Zeitmangel alles gleichzeitig passiert. Und das war ja, das war auch eine Voraussetzung, dass die Personen, die da arbeiten wollen, sie bereit sind, sich selber weiterzubilden. Das bedeutet in Privatzeit viel lesen, sich irgendwie Inputs holen, sich unterhalten mit anderen Einrichtungen, also so irgendwie sich selber auch weiterzubilden, weil es ist nicht genug, nur zu einer Fortbildung zu gehen. Und eigentlich mussten wir schon Grundwissen haben, sonst geht nicht.
Ja, das war schon wirklich eine spannende Zeit. Ich war ja in der Arbeitsgruppe schon auch Teil, habe aber dann nicht mit den Kolleginnen gleich oben zu arbeiten begonnen. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass da vieles gleichzeitig passiert ist. Also es war wirklich so dieses sich selber informieren und fortbilden und weiterbilden und zumindest so diese Basisausbildung, die im Teach-Ansatz, nachdem wir auch arbeiten, das können wir dann auch erklären, uns zu holen, gleichzeitig alles räumlich zu planen. Es war schon auch eine große Herausforderung, die Räume so zu gestalten, dass man wirklich sinnvoll, reizabschirmend auch arbeiten kann und trotzdem 12 Kundinnen betreuen kann. Wir wussten, dass Menschen starten werden, die auch herausforderndes Verhalten zeigen. Und wir wussten, dass wir sie wenig kennen werden.
Und vor allem, das ist ja alles während dem laufenden Betrieb gewesen,
ja,
oder?
Die genau.
Gruppe, wo ihr ja jetzt drinnen seid, die war ja jetzt nicht vorübergehend geschlossen ein halbes Jahr, sondern das war ja alles im Daily Business.
Und zusätzlich, man weiß schon, also Menschen im Autismus-Spektrum sind jetzt nicht unbedingt welche, die Veränderungen oder Übergänge oder irgendwie neue Sachen unbedingt toll finden, sondern das ist einfach großer, großer Stress für diese Menschen. Und wir wussten, dass Orientierung, Struktur, Klarheit, einfach ein schnelles sich auskennen auch total wichtig ist für die Menschen, die wir dort begleiten wollen, damit sie sich einfach dann im Alltag auch wohlfühlen hier.
Elisabeth, du hast ja gemeint, manche Personen waren ja direkt hier aus der Luggenhauerngasse, aus dem Tageszentrum. Die kennt man dann ja vielleicht auch schon ein bisschen. Da ist es ja dann auch vielleicht einfacher, Dinge da zu konzipieren und zu erstellen. Wie war das auch, wenn Personen jetzt nicht hier vom Tageszentrum gekommen sind?
Ja.
Oder wie waren da die ersten Momente?
Ich habe ehrlich gesagt keinen Unterschied bemerkt zwischen Personen, die wir erkannten und die von außen kamen. Irgendwie, weil wir sind mit der gleichen Methode sind wir auf alle getreten, eigentlich so. Und ist einfach alles viel besser gelaufen, als ich mir vorstellen konnte. Was am meisten Problem war Anfang eigentlich, das alles zu konzipieren, die Räume, wo was sein sollte, wo ist Arbeit, wo ist Entspannung. Aber wir kennen die Kundinnen noch nicht und kennen die Dynamiken nicht, die sich dann entwickeln. Und das bedeutet, wir haben dann immer was verändert mit der Zeit. Also mussten wir uns auch anpassen. Man kann nicht irgendwas sich denken und dann sich starr dahalten. Das verändert sich immer noch und wird sich immer verändern.
Und ich glaube, das braucht es auch, wenn man Dinge neu konzipiert, dass da auch Raum für Veränderungen, für Adaptierungen, für Evaluierungen auch da ist.
Ja.
Ihr habt vorher schon gemeint, einen Bereich fürs Arbeiten, einen Bereich fürs Entspannen. Was sind jetzt so die Bereiche, die ihr bei euch in der Gruppe habt, die sehr wichtig sind für die KundInnen?
Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben einen Raum, wo sich ja Leute oft wie eine Aula, da sind Arbeitstische, aber man benutzt die auch zum Essen, da ist ja Küche gleich dabei. Dann haben wir ja noch zwei extra Räume, wo man auch arbeiten kann, aber auch so Musiktag verbringen kann, sich zurückziehen kann. Und dann haben wir einen extra Raum, der richtig Ruheraum ist. Da wird nicht gespielt, da wird nicht geredet, da wird nicht musiziert. Das ist ja eine ruhige Atmosphäre und das haben fast alle Kundinnen, die ruhige Atmosphäre brauchen, haben das verstanden und nehmen es auch wahr.
Ihr habt ja vorher auch gemeint, eben manche Kundinnen suchen sich explizit die Reize, weil sie sehr starke Reize benötigen. Manche Kundinnen brauchen wirklich diese reizarme Umgebung und mit diesen unterschiedlichen Räumlichkeiten kann man da sehr individuell auf die Bedürfnisse eingehen.
Vor allem auch im Tagesablauf. Es ist nicht so, dass die Menschen grundsätzlich dann entweder Ruhe brauchen oder Reize suchen, sondern es ist eigentlich dieses Wechselspiel, das so besonders wichtig ist. Menschen im Autismus-Spektrum tendieren vielleicht schneller dazu, in die Überforderung zu gehen, wenn zu viele Reize da sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Balance zwischen Rückzug, Ruhe, Reizminderung und einfach wieder entspannen, gut zu dem anderen Teil des Tages passt, wo ich motiviert bin, etwas zu lernen, wo ich Freude daran zeige, Tätigkeiten zu tun. Also auch da versuchen wir einfach zu schauen, beide Bereiche einfach gut abzudecken Und das halt wiederum im Zusammenspiel mit 12 Kundinnen. Und da ist die große Herausforderung.
Ich wollte gerade fragen, wie gelingt euch das auch gut zu erkennen? Wann braucht vielleicht jemand gerade ein ruhigeres Angebot oder vielleicht auch wirklich eine Auszeit? Wann braucht jemand auch eine Beschäftigung, dass die Person auch kognitiv gefordert ist?
Einfach halten.
Ja. Aber auch tägliches Beobachten. Also es ist die beste Beobachtungsschule. Mhm. Wir tun das jeden Tag von früh bis spät, sprechen uns wieder ab und verändern Kleinigkeiten. So wie Elisabeth da vorher gesagt hat, es ist wirklich auch unsere Flexibilität, die ständig gefragt ist, indem wir die Beobachtungen ernst nehmen und uns absprechen und ständig adaptieren.
Mhm. Und ich glaube, so eine ständige Veränderung oder zumindest in ganz kleinen Schritten braucht es auch tatsächlich, um unsere Kundinnen auch dementsprechend gut und toll begleiten zu können.
Ja, und das ist jetzt das Witzigste. Ne? Man denkt ja, man arbeitet mit Autisten und muss immer alles gleich so und nichts verändern. Und es ist total was anderes. Weil die Kundinnen machen Fortschritte. Mhm. Wir passen uns an mit den Angeboten zu diesen Fortschritten. Wir verändern Tagespläne, Arbeitspläne, alles so nach Bedarf. Und müssen wir ja immer, weil sie sollen auch diese Flexibilität ein bisschen lernen und sich weiterentwickeln. Und das sehen wir auch.
Also diese ganz stark eingefahrenen Systeme, wo immer alles gleich bleiben muss, ist tatsächlich nicht so gut, oder?
Nein. Nein, und es führt ja eigentlich mehr zu schwierigen Verhaltensweisen, weil dann einfach die Starre im Kopf so groß ist, dass jede minimale Veränderung eine Katastrophe darstellt. Also wirklich ein unglaublicher Leidensdruck, wenn sich dann Dinge verändern. Und das kennen wir auch vom Menschen mit Autismus-Spektrum sehr stark, wo dann einfach nicht viel Neues möglich ist, obwohl jeder Mensch gerne Neues hat, aber das Konzept dann nicht mehr funktioniert, Dinge zu verändern. Und jetzt ist der Unterschied zu uns, wie wir arbeiten, ja hauptsächlich der, dass wir das ständig im Fokus haben. Mhm. Wir versuchen, Abläufe zu schaffen, die Orientierung geben und in denen sich die Menschen wohlfühlen und gleichzeitig immer wieder an der Flexibilität zu arbeiten, um immer dieses Fenster für Neues offen zu halten.
Ihr habt es da vorhin was angesprochen. Teach-Ansatz. Ist das ein Konzept, eine Methode für alle, die den Teach-Ansatz vielleicht nicht kennen oder vielleicht gibt es auch schon ZuhörerInnen, die den schon kennen? Wolltest du uns das erklären?
Ja, also wo fange ich jetzt an? Teach ist einfach ein pädagogischer Ansatz, eine Arbeitsmethode für Menschen im Autismus-Spektrum, die einfach auch erhöhten Unterstützungsbedarf haben und baut darauf auf, dass es eine Art von Struktur- und Kommunikationshilfe im Verlauf des Tages ist. Ganz wichtig ist es dabei, das richtige Kommunikationslevel der Person zu finden.
Mhm.
Also ich glaube, die Basis unserer Arbeit in der Gruppe oben ist einerseits, dass wir Tagesabläufe gestalten, die den Menschen auch zugänglich sind, weil wir eben das richtige Kommunikationsmittel gefunden haben. Mhm. Und da meine ich jetzt Piktogramm, Foto oder Objektebene. Mhm. Braucht die Person eine horizontale oder eine vertikale Schriftart, um es zu verstehen? Und so versuchen wir mal überhaupt die Basis der Kommunikation rauszufinden.
Bekommt man das einfach so, wenn die Kundinnen kommen, auf einem Blatt Papier geschrieben, so schaut die Kommunikation aus? Oder wie ist es euch gelungen, das herauszufinden?
Ja, erstmal haben wir uns gedacht, das könnte so sein. Und dann haben wir eine Art informelle Diagnostik, heißt das. Das sind die wie kleine Spiele, muss ich so sagen, mit Personen, wo sie spielerisch uns zeigen, ja, verstehe ich jetzt Objektebene, Fotoebene, was sehe ich da? Oder bin ich schon bei Piktogramm? Und das ist ganz wenige. Zum Beispiel die Kundinnen, die schon in der Schule waren, die kennen ganz viele Piktogramme.
Mhm.
Und da haben wir das beibehalten, weil die haben sich ausgekannt.
Mhm.
Jetzt, wenn diese Person dann einen neuen bekommt, die sie nicht kennt, würden wir eher vielleicht auf Fotoebene gehen oder so, weil die Person kennt die Fotos zum Beispiel.
Mhm.
Und bei vielen lagen wir schon richtig, was die kennen. Bei manchen mussten wir ja Schritt zurück gehen und dann vielleicht auf Fotoebene gehen und nicht auf Piktogrammen. Und da hat sich ja schon richtig gezeigt, dass die auf Fotoebene sind. Und das ist ja zum Beispiel, so macht man einen Tagesablauf oder ein Schnitt von Tag kann man machen oder einen ganzen Tagesablauf mit so einem Plan.
Ja. Oder jetzt vielleicht zum Verständnis, die Basis aller Pläne ist ein Erst-Dann-Plan. Das heißt, ich versuche Orientierung zu geben, indem ich sage, das passiert jetzt und das passiert danach. Das ist so die erste Orientierung, die man einem Menschen auch geben kann, um sich entweder etwas zu freuen, das danach kommt, oder einfach auch zu wissen, das dauert jetzt nicht für ewig oder und. Also es kann auch helfen, um irgendwie Arztbesuche besser nachvollziehbar zu gestalten. Aber wir haben das auch mit Hauptmahlzeit und Nachspeise.
Also so diese Vorhersehbarkeit, dass man weiß, okay, was passiert als nächstes? Ich kann mich darauf einstellen, dass jetzt dann was anderes passiert oder die Situation, in der ich mich jetzt vielleicht auch gerade befinde, vielleicht auch relativ unangenehm für mich ist, dass das bald auch vorbei ist und dann gibt's so wie eine Belohnung, kann man sagen.
Zum Beispiel, ja. Aber auch das wieder in Rücksicht auf das, man nennt es Abstraktionsniveau, also auf das Level, auf dem die Person auch etwas gut verstehen kann. Und auch Foto ist da zum Beispiel nicht gleich Foto. Also wir haben zum Beispiel gelernt, ich muss einen Pudding an einem weißen Hintergrund fotografieren, dann kann die Person das erkennen. Aber würde da jetzt irgendwie die Tischdecke drunter sein, dann sind das bildlich zu viele diffuse Informationen und ich kann es nicht erkennen. Aber das kann jetzt bei einer Person wieder ganz, ganz anders sein wie bei der anderen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und hat dann in der Praxis auch immer nicht gleich funktioniert, für uns das zu erkennen, weil es so schwierig ist. Und so wie die Elisabeth gesagt hat, wir machen so etwas wie informelle Förderdiagnostik und testen Dinge auch aus. Und gleichzeitig ist es auch Trial and Error, wobei man das nicht machen soll beim Menschen im Autismus-Spektrum. Aber nachdem wir nicht alle Informationen bekommen, vorweg ist es Beobachten und Anpassen.
Und ich glaube, das ist einfach so wichtig, ganz viel zu beobachten, auf die kleinen Zeichen, auf die ganz kleinen Dinge auch zu achten und dann das zu evaluieren und Dinge vielleicht auch neu gestalten.
Also was ich gerne noch anmerken möchte dabei, was so spannend war für mich beim Austesten, ist, dass es da nicht darum geht, ist jemand jetzt kognitiv dazu in der Lage, das zu verstehen, sondern auch, ist die Person gerade überladen, reizüberflutet, gestresst und kann sich aus anderen Gründen gar nicht auf das Setting einlassen. Und das ist die Komplexität in unserer Arbeit. Ganz oft haben die Menschen, die wir begleiten, totale Potenziale und wirklich ganz vieles, das sie selbstständig können, aber sie können es nicht in diesem Umfeld, in dem sie tagtäglich leben.
Und das schafft ihr dann in eurer Gruppe, wo die Rahmenbedingungen dann noch doch in gewisser Hinsicht adaptiert sind? Gelingt es dann besser?
Ja, schon besser. Nicht immer. Das ist immer Tagesform abhängig von den Kundinnen, wie die sind. Und wegen das machen wir solche spielerische Tests sehr oft, um zu sehen, ob wir jetzt richtig liegen oder nicht. Ob das jetzt nur Glücksfall war oder ob das richtig so ist. Ja. Und viel können wir auch austesten durch die Arbeit, die wir nach Teach machen. Das sind die, fast jede Person bei uns hat diese Arbeitssession zweimal am Tag, hat die Aufgabe nach Teach-Ansatz, hat Arbeitsplatz. Und diese Arbeitssessions sind dann richtig im Tagesplan. Also die Personen wissen, wann das passiert. Und da können wir verschiedene Aufgaben machen, wo wir sehen, okay, da beobachten wir. Ja, was kann er nicht? Was müssen wir noch ein bisschen verbessern? Oder wie sehen wir da Interessen und so auch?
Wie kann ich mir so eine Arbeitssession vorstellen? Also was passiert da?
Ja, es ist total spannend, weil das ist eigentlich so das Zweite neben den Tagesabläufen und Plänen, das Zweite wirklich Spezifische, das wir anbieten, dieses Arbeiten nach Teach. Und dazu basteln wir eigentlich die Materialien fast alle selber oder Elisabetta bastelt sie. Die hat da wirklich schon ein sehr, sehr gutes, spezifisches Auge drauf, weil es so unterschiedlich ist, wo einfach quasi gerade das Level, das es interessiert mich, es ist spannend, aber es überfordert mich nicht, ist. Und das müssen wir finden. Wir müssen rausfinden, also Aufgaben, die jemanden dann auch motivieren, weiterzumachen. Und das kann man sich vorstellen, jetzt so, wenn ich es jetzt vergleichen wollen würde mit Kindern, dann würde man sagen, es gibt Kinder, die machen Steckspiele und es gibt Kinder, die machen schon kleine Puzzles.
Mhm.
Und so strukturieren wir auch unsere Aufgaben grundsätzlich mal nach dem, was ist gerade interessant und was kann jemand. Und das sind dann auch Puzzles, Steckspiele, Sortieraufgaben, Zuordnungssysteme, alles, wo es irgendwie darum geht, auch vielleicht räumliche Wahrnehmung zu erlernen, etwas aufeinander stapeln oder nebeneinander setzen. Es sind Lernspiele im Endeffekt, die wir versuchen, immer wieder richtig zu sortieren und zu strukturieren, auf die Person zugeschnitten.
Ja, das ist ja auch, man kann nicht nur irgendwelche Sachen präsentieren, sondern die müssen richtig angepasst sein an die Person. Zum Beispiel, wenn ich weiß, die Kundinnen nehmen alles auf einmal in der Hand, dann muss ich die Materialien einzeln positionieren, sodass sie einzeln nimmt und irgendwo ablegt. Und dann ist in diese eine Aufgabe, muss man alles sehen können, was habe ich zu tun und wann bin ich fertig.
Mhm.
So, dass die Sachen oft verschwinden, irgendwie durch ein Loch, werden irgendwo reingeworfen oder reingesteckt. Und wenn das fertig ist, kommt das in den Fertigkorb, dann nehme ich mir eine andere Aufgabe.
Mhm.
Die Aufgaben sind hier meistens auf einen Rollwagen, von oben nach unten, 3, 4, 5, 6, unterschiedlich, wie viele Kundinnen machen können.
Mhm.
Und dann wissen die, so viel habe ich zu tun. Dann bin ich fertig. Wenn ich alles gemacht habe, kann ich aufstehen, bin ich weg.
Mhm.
Kriege ich vielleicht was als Belohnung.
Ja, und es ist auch da wieder total unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass es immer einen Anfang und ein Ende gibt.
Mhm.
Und dass es eben klar und übersichtlich gestaltet ist. Wenn jemand dann ganz neu anfängt mit Teach-Aufgaben, dann gestalten wir sie meistens auch einfach und kurz.
Mhm.
Weil es geht nicht darum, dass jemand sofort lange dabei sitzt, aber kurz dieses Erfolgserlebnis, ich habe jetzt etwas geschafft, selbstständig etwas zu Ende gebracht.
Mhm.
Und das ist eigentlich das, was, und das habe ich jetzt so gesehen die letzten Monate, tatsächlich dann mit der Zeit motiviert weiterzumachen.
Auch diese Selbstwirksamkeit, die man da erlebt. Und wow, ich habe da jetzt etwas angefangen, zu Ende gebracht. Und das System, diese Arbeit, diese Tätigkeit zeigt mir das auch, weil es visuell dann auch fertig ist, weil alle Steine zum Beispiel in einem Loch verschwunden sind und nichts mehr da.
Und gelernt. Und durch diese Teach-Aufgaben kann man ja auch Fertigkeiten für Alltag erlernen.
Mhm.
Wir sehen dann mit der Zeit, ja, wo hat die Person Interesse, was würde sie gerne machen, kann sie aber nicht zum Beispiel eine Flasche zumachen oder aufmachen und dann machen wir die Aufgaben, wo man das lernt und dann, upsala, hat sie es drauf.
Ja, drehen. Ja. Dann ist es einfach eine Aufgabe, wo man unterschiedliche Drehbewegungen macht und die Fingermotorik dabei einsetzt. Und so bauen wir Skills ganz, ganz kleinschrittig auf.
Mhm.
Und ich habe jetzt schon viele, viele tolle Erlebnisse gemacht, wo Menschen, die vorher bei Habit betreut wurden und ihnen sehr viel abgenommen wurde im Alltag, bei uns Dinge erlernen, nicht weil sie auf einmal alles können, sondern weil wir ganz, ganz kleine Teilschritte anbieten und dann wieder unterstützen bei jedem einzelnen kleinen Teilschritt. Und so geht es auch beim Schuhe anziehen, beim Jacke anziehen, beim Essen. Also bei all diesen Alltagstätigkeiten kann man genauso in diese kleinen Teilschritte unterteilen, schauen, ist es die Motorik, die geübt werden sollte, ist es wirklich der Ablauf, braucht die Person einfach Schritte, in die das unterteilt ist. Und das ist sehr spannend, wie sich dann auf einmal Menschen verselbstständigen und Dinge tun, Sachen holen, sich zurechtfinden, wo wir das vorher eigentlich gar nicht für möglich gehalten haben.
Also das hört sich für mich auch so an, als gäbe es schon in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viele Erfolgserlebnisse und viele kleine Schritte, die eigentlich schon zu großen wurden.
Ja.
Das war jetzt sehr gemeinsam, sehr monoton. Also ja, tatsächlich so. Habt ihr da ein konkretes Beispiel auch von einem Kunden oder einer Kundin, wo ihr gemerkt habt, da geht plötzlich so viel oder hat sich einiges verändert oder merkt man das dann auch am emotionalen Verhalten vielleicht auch von Personen?
all das, was du sagst und bei jedem anders. Nein, es sind so unterschiedliche kleine Erfolge, die wir immer wieder feiern, glaube ich. Also einerseits schon auch, dass Menschen dann auf einmal flexibler sind in bestimmten Abläufen. Das heißt, Dinge, die immer schwierig waren, wie das Ankommen oder das Abholen, ist jetzt auf einmal irgendwie so übersichtlich gestaltet, dass es ohne großen Stress, ohne also Verhaltensweisen, die halt vorher schreien, selbstverletzende Verhaltensweisen, alles Mögliche, was die Menschen halt so mitbringen aufgrund des Leidensdrucks, der halt da ist in so Situationen, das nimmt halt im besten Fall dann ab. Mhm. Oder Fertigkeiten, die entstehen. Also ich denke an eine Kundin, die eigentlich früher ihren Tag unter der Decke verbracht hat und sich kaum irgendwohin bewegt hat, kaum gegessen hat in der Tagesstruktur. Und jetzt lernen sie gerade, wie sie sich selber einen Kakao zubereitet. Mhm. Anhand von einer Bilderabfolge, also nach Teach einfach konstruiert. Und das ist schon sehr toll, das zu sehen.
Ist auch, geht einkaufen, bringt Müll weg, ja. Ohne viel Diskussion. Ja. Am Anfang war schon Diskussion. Mhm. Aber das war ja eigentlich Problem, diese Vorhersehbarkeit, diese Angst von allen Neuen, jeden neuen Schritt. Mhm. Und sie versteht auch Piktogramme und damit geht ganz einfach.
Ja, bei ihr war das echt, echt ein wahnsinnig schnelles, weiß ich nicht, Lernen oder sich emanzipieren eigentlich, mhm. weil einfach durch diese Piktogramme und wie wir rausgefunden haben, was sie braucht, also wie geordnet dieses Teach-Kommunikationskonstrukt für sie sein muss, ist sie so viel selbstständiger geworden und bringt sich jetzt mehr oder weniger selber durch den
ja.
Tag.
Ja, komplett. Also arbeitet selbstständig. Sie schiebt uns auch weg und holt uns, wenn sie Hilfe braucht, wenn eine neue Aufgabe ist und die schwer ist, dann holt sie dich.
Und wird wirklich neugierig und ja. das gefällt mir auch extrem, weil sie mittlerweile auch einfach durch unsere Räume geht und sich die Teach- oder die Kommunikationssysteme der anderen Kunden anschaut und Kundinnen und dann auch so hinzeigt und sich dafür interessiert und einfach mit uns zu interagieren mhm. beginnt, auch Nähe anders zulassen kann. Und das war früher einfach nicht möglich.
Ich finde es wahnsinnig schön, wie ihr da erzählt und ich sehe das Leuchten in euren Augen und da passiert ganz viel, da passiert ja. extrem viel, wie ich da merke. Habt ihr auch einmal eine Situation erlebt oder gibt es KundInnen, für die das System da vielleicht auch nicht gepasst hat?
Also es gibt natürlich KundInnen, die mehr und schneller davon profitieren und dann gibt es Kunden und KundInnen, wo wir sehr viel ausprobieren und austesten und wo ich auch noch gar nicht sagen könnte, dass es jemanden gibt, der gar nicht davon profitieren könnte, weil zumindest eine Orientierung ist es für alle Menschen, die wir begleiten. Und diese Orientierung und Nachvollziehbarkeit ist etwas, das auch Menschen, die nicht im Autismus-Spektrum sind, grundsätzlich gut gebrauchen können.
Mhm, das sehe ich mich auch. Ja. Ich brauche auch eine Orientierung.
Wir tun das ja ständig selbstständig. Wir haben Uhren, wir haben Terminkalender, wir strukturieren uns auch. Mhm. Und wir brauchen das auch, um uns innerlich sicher zu fühlen. Mhm. Und ein bisschen so kann man sich's vorstellen.
Mhm. Wenn wir jetzt auch so auf die Organisation auch schauen, wie ist das bei Habit? Das war ja, glaube ich, zu Beginn einmal eine Projektgruppe, ist als Projekt gestartet. Ich glaube, es ist jetzt schon sehr etabliert und wird natürlich auch bleiben hier in der Tagesstruktur in der Lobenhauerngasse. Wie sind denn so die Zukunftspläne? Habt ihr da einen Einblick? Gibt es da irgendwas, wo man schon ein bisschen anteasern kann oder ist da alles noch irgendwie sehr vage?
Man wird schon immer wieder angesprochen drauf und ich merke, dass sich sehr, sehr viele Menschen für das interessieren, was wir hier machen, weil es einfach ein Pilotprojekt ist und ich glaube auch etwas Vergleichbares gar nicht so, ich weiß nicht, wie weit ich mich auskenne in dem Feld, aber im österreichischen Umfeld Menschen mit Mehrfachbehinderungen der komplexen Beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum in eine spezifische Autismus-Spektrum-Gruppe zu bringen. Also das war schon was gut Neues, was wir da mhm. auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, es ist schon spannend, wie man das Konzept auch erweitern kann auf andere Betriebsstellen.
Ich glaube, dass sich unsere Zielgruppe bei Habit ja auch immer wieder verändert, dass mhm. das Thema Autismus, Spektrum oder Neurodivergenz auch immer mehr wird, weil mhm. es ja, weil die Diagnostik auch besser wird, weil es da mehr gibt, so wie vorhin schon besprochen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch vielleicht zukünftig in einer anderen Tagesstruktur auch so ein Angebot passieren könnte?
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, auch in die Wohngemeinschaften. würde auch gut funktionieren, finde ich.
Wo würdest du die Chancen sehen im Bereich Wohnen, auch so eine bestimmte Wohngemeinschaft, auch mit sehr großen Strukturierungen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sollte schon eher kleiner sein, vielleicht 6 Kundinnen.
Also wirklich überschaubarer.
Ja, schon, weil es dann leichter ist, das zu organisieren für Kundinnen auch.
Es ist schon eine große Herausforderung. Jetzt ist es bei uns so, dass es nicht jeden Tag einfach ist und dass eben manchmal kommen die Menschen, die wir begleiten, mit einem hohen Erregungslevel oder sind einfach schon gestresst oder sind auch manchmal müde oder fertig, und dann interagieren die ja auch miteinander. Das heißt, es gibt dann den Nächsten, die auf diese Reize reagieren und dann auch gestresst sind. Und wir sind schon sehr gefordert, jeden Tag vorher zu besprechen, vorher alles vorzubereiten, dass ganz klar ist, wer ist wofür zuständig und wie schaffen wir es gut, diese Struktur oder eigentlich diese Nachvollziehbarkeit aufrechtzuerhalten. Und jetzt, WGs würden wahnsinnig davon profitieren, aber es wäre eine große Herausforderung, personell das umsetzen zu können. Ich merke es immer wieder, wenn ich in WGs bin, wie schwierig es ist, wenn einfach zu den gängigen Problemen, die wir alle im sozialen Bereich haben, dass wir einfach eine hohe Mitarbeiterinnenfluktuation haben. Das heißt, es kommt immer wieder neues Personal dazu. Man muss aber schon sehr gut geschult sein, um nach Teach arbeiten zu können. Man muss das auch wollen, jeden Tag so strukturiert und stringent zu arbeiten. Und dann müssen diese Abläufe auch ineinander fließen. Das heißt, wenn jemand geht und jemand kommt, muss sichergestellt sein, dass das Kommunikationssystem aber weiterläuft für die Person, die ich begleite. Und jetzt, wir kommen, sind vor den Kundinnen da und gehen nach den Kundinnen heim. Das heißt, unser System ist sehr überschaubar. In einer WG kann das ein 24-Stunden-Rad sein mitunter. Und dann muss man sich schon nochmal sehr gut überlegen, wie kann ich das umsetzen, um nicht trotzdem ständig so in dieses Fettnäpfchen zu treten, dass Dinge dann einfach nicht wirklich tagtäglich gemacht werden.
Dass man eben aus diesen, sage ich mal, fast zwanghaften Ritualen dann auch irgendwie rauskommt, trotzdem die Kundinnen, die Bewohnerinnen in dem Fall auch ein bisschen fordert, vielleicht auch durch solche Spiele oder auch diese Arbeiten, diese Aufgaben, diese Skills, dann auch zu einer gewissen Selbstständigkeit und Selbstermächtigung.
Ja, obwohl ich sagen kann, zum Beispiel in der WG wäre das nicht diese Arbeiten. Da wäre eher Alltagsstrukturierungshilfen nach Teach.
Ja, sehe ich auch.
Also so eher pflegerisch in der Küche, aufräumen wäre eher so zu erlernen. Das kann man auch erlernen nach Teach, so ähnlich wie die Aufgabe so strukturiert ist, kann man das erlernen. Aber wären eher diese Ablaufspläne, wie das Tagesablauf.
Und da höre ich wieder auch, wie wichtig es ist, da den Bereich Arbeit und den Bereich Wohnen da auch für die Kundinnen auch dahin zu trennen.
Ja. Genau, das Kommunikationssystem sollte gleich sein. Also ich spreche eine Sprache und mit der möchte ich überall verstanden werden. Aber natürlich ist mein Lebensraum zu Hause ein anderer wie der in der Arbeit.
Was waren jetzt eure persönlichen Motivationen für diese Gruppe? Warum habt ihr euch genau für dieses Thema da auch entschieden?
Ja, okay, ich weiß genau. Also mich hat es immer gereizt. Das ist für mich irgendwie wie Detektivarbeit. Und es ist immer eine Herausforderung. Ich muss mich immer anpassen. Es ist nicht langweilig. Das liebe ich ja an dieser Arbeit. Und ich wollte schon als junge Frau Lehrerin werden. Jetzt bin ich es fast eine Lehrerin, wenn man so schaut. Nee, Spaß. Also Man denkt viel. Also es ist jetzt nicht so körperlich, wie wir gewohnt sind von früher, sondern es ist eher Denken. Man muss sich sehr konzentrieren. Man muss eigene Emotionen auch sehr im Griff haben, muss über sich selber viel lernen jeden Tag. Wie kann ich mich anpassen? Wie kann ich mich in Person hereinversetzen? Was denkt sie? Was denke ich, dass sie denkt und ob ich da recht habe? Ja, so ähnlich.
Ja. Ja, das ist eh gut beschrieben. Ich finde auch, es ist halt sehr spannend, wenn man gerne beobachtet und denkt. Also es ist wirklich sehr viel Analysearbeit und ein immer wiederkehrendes Abgleichen auch mit Kolleginnen. Es ist auch super spannend, wie wir unterschiedlich wahrnehmen und wie wir trotzdem dann versuchen, einfach dahinter zu kommen, was jetzt tatsächlich dazu geführt hat, dass eine Situation gut gelöst wurde und eine andere war wieder schwierig oder war kaum handelbar und dann gibt es so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber man kann halt alles, was man an pädagogischen Skills hat, auch einsetzen. Und es ist super spannend da oben. Es wird nie fad. Es ist herausfordernd. Es ist kognitiv anstrengend. Also ich bin anders müde, aber wirklich nach der Arbeit. Aber jeder Tag ist spannend.
Elisabetta, wenn du jetzt noch einen Wunsch für die Zukunft hättest, was wäre das?
Ich wünsche mir ein gutes Team. Mhm. Das wünsche ich mir. Das finde ich sehr wichtig. Mhm. Ja, dann ist ja Arbeit macht viel mehr Spaß und dann sieht man auch gute Fortschritte bei Kundinnen, wenn man ein gutes Team um sich hat und das haben wir jetzt.
Und natürlich auch fachlich auch gut, genau. gut qualifiziert ja. und gut ausgebildet. Ja.
Richtig.
Lisi, bei dir, was wäre dein Wunsch für die Zukunft?
Ja, ähnlich. Also fachlich gut ausgebildet, aber ich glaube, was Elisabeth da auch meint, ist gutes Team, das einfach bereit ist, jeden Tag auch sich abzusprechen, Dinge zu diskutieren, sich einfach auch immer wieder einlässt auf das Ganze.
Mhm. Richtig.
Das braucht sehr viel Energie und emotionale Arbeit auch. Und das ist etwas, das ich mir auch wünsche. Also auch so einfach immer eine gute Stimmung, gute Energie für die Arbeit, weil die brauchen wir da oben, einfach um sie auch weiter zu transportieren können an unsere Kundinnen.
Elisabetta, Lisi, danke für eure Einblicke. Ich finde, es war wahnsinnig schön zu sehen, mit wie viel Fachlichkeit ihr in diese Arbeit geht, in der Betreuung von Menschen aus dem Autismus-Spektrum zu betreuen. Ich habe gemerkt, es stecken sehr viele Herausforderungen dahinter. Habe gemerkt, wie gut ihr diese auch lösen könnt, dass es oft schon sehr große Fortschritte gibt. Und ich finde es sehr schön, dass wir dieses Format auch nutzen können, um das Bild in den Köpfen aller Menschen auch ein bisschen aufzumachen, was das Thema Autismus-Spektrum betrifft.
Danke, Matthias.
Danke.
Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören bei unserem Podcast Habit Talks All Inclusive.